Viel Spaß bei Voll verpixelt mit Johannes Repp und Felix T. Vogel.
Es geht.
Voll verpixelt?
Voll verpixelt. Eine neue Folge Voll verpixelt. Woo! Mit dem wunderbaren Felix T. Vogel.
Ja, und Johannes, der seine prachtvollen Informationen heute wieder in wortgewandter Natur über uns hereinbrechen lässt. Mann, ich muss aufhören, mir das immer on the fly kurz auszudenken. Es dauert 2 Minuten vorher, sich mal was Nettes einfallen zu lassen. Stattdessen druckst du hier rum.
Ich denke dann immer so, Ich steige jetzt einfach in diesen Zug ein und schaue, wohin die Reise geht.
Ja, exakt. Das ist unser Motto hier.
Ja, also wir haben heute wieder viele wunderbare Themen. Heute unter anderem ein umfassender Ausblick auf das Spieljahr 2022. Ich habe Arcane endlich fertig geschaut, die League of Legends Serie, da sprechen wir auch gleich drüber. Aber vorher, Felix, was hast du denn zuletzt gespielt?
Ja, also ich will nur mal ganz kurz nochmal drauf eingehen, wie unfassbar viele Spiele wir heute besprechen werden im Spieleüberblick.
Viele. Also wie die Indies-Folge.
Unsere Highlights quasi von, worauf blicken wir 2022?
Ja, was also heißt will unsere das
nochmal,
Highlights?
Ich will es unterstreichen nochmal.
Ja, also Highlights würde ich jetzt nicht unbedingt bei jedem Spiel nennen. Bei manchen ist es auch eher so, ja, aber halt mal ein Auge, gucken wir mal, was draus wird.
Aber ach so, okay, ja gut. Ja, was habe ich gespielt? Zuletzt Hellion. Vielleicht kennen die ein oder anderen Hellion von euch, aber die meisten vermutlich nicht. Das ist ein Hardcore-Weltraum-Survival-Game, das eine ganze Zeit im Early Access war und dann leider gescheitert ist. Also das ist ein Spiel, das tatsächlich nicht aus dem Early Access rausgekommen ist. Man kann es im Singleplayer oder Multiplayer spielen und ganz zum Schluss wurde es dann auch kostenlos quasi verschenkt, bevor es aus dem Steam Store verschwunden ist. Aber eine kleine Community hat sich dann doch darum gebildet, die das Hellion Rescue Pro Projekt gestartet hat. Und dieses fixt nicht nur ein paar Bugs, sondern macht auch Verbesserungen zum Spiel. Und ihr findet das schon, wenn ihr es online, wenn ihr es googelt und wie ihr dann dazu kommt. Aber also jetzt hier keine genaue Anleitung diesbezüglich. Aber es ist ein geiles Spiel und ich bin so froh, dass das quasi weiterentwickelt wird. Und ich hoffe, ich kann da noch ein bisschen mehr reintauchen und werde es dann vermutlich auch demnächst mal wieder streamen. Zumindest wäre das das Ziel. Weil das ist ein Spiel, das hat mich auf YouTube auch mit befeuert, also darüber haben mich viele Leute gefunden über dieses Spiel. Das macht mir super viel Spaß, ich finde das sehr entspannt, ich finde das super atmosphärisch. Es ist wirklich auch schwer, anspruchsvoll und man hat viele Freiheiten. Man kann sich eine kleine Weltraumbasis bauen.
Das klingt mega geil. Und während du gerade gesagt hast, hier, das ist ein Weltraum-Survival-Spiel, was kostenlos bei Steam gewesen ist, das habe ich mir anscheinend geclaimed. Das ist, das gammelt seit 2020 in meiner Bibliothek. Ich habe es noch nicht einmal gespielt.
Ja, ich habe es dir dann gesagt, ey, jetzt ist es nochmal kurzzeitig kostenlos, hol's dir jetzt, weil dann ist es komplett weg erstmal, also so aus dem Store offiziell. Vorher war es natürlich nicht kostenlos, ja, aber ist schade, dass das Projekt quasi gestorben ist. Übrigens auch mit Unity gemacht. Für die Leute, die es interessiert und mit den technischen Limitationen, da sind sie dann leider, da sind sie ein bisschen dran zerbrochen. Also das war Unity ist nicht gemacht für diese Art von Weltraumsimulation. Wobei man auch sagen muss, Kerbal Space Program hat's hinbekommen. Kerbal Space Program hat sehr interessante Techniken benutzt, um quasi um diese Limitationen drumherum zu kommen. Aber ich will jetzt hier nicht zu technisch werden, deswegen verschieben wir das mal auf einen Tech Talk irgendwann.
Tech Talk.
Woo! Ja, Johannes, was hast du zuletzt gezockt?
Ich habe zuletzt gespielt Worldbox. Worldbox ist ein Pixel Gott-Simulator. Und das Ganze sieht so aus, man hat eine Welt, eine Freifläche der Möglichkeiten, auf der man tatsächlich Gott spielen kann. Das Ganze geht los, indem man irgendwelche man kann mit so Pinseln Kontinente zeichnen, man kann Kontinente kaputt machen, indem man Atombomben draufschmeißt. Man kann dann verschiedene Biome schaffen, also Urwald, Wiese, Grasland, hast du nicht gesehen, kann dann da irgendwelche Pflanzen pflanzen, kann Tiere auf verschiedenen Kontinenten aussetzen und gucken, wie der Darwinismus sich so auslebt, ob die Tiere überleben oder nicht. Und das Allergeilste natürlich, man kann Zivilisationen in Anführungsstrichen gründen, also das Ganze funktioniert alles von selber. Man setzt das Einzige, was man macht, ist quasi nur, man setzt Sachen aus und guckt, wie die sich verhalten, wie das aussieht.
Und man zerstört sie gegebenenfalls.
Und man zerstört sie, wenn man Bock drauf hat. Dazu kommen wir gleich. Aber dieses Zivilisationsding ist ziemlich geil, weil Es gibt 4 Arten von Völkern. Man kann Menschen, Elfen, Orks und Zwerge aussetzen. Und die mögen sich auch teilweise gar nicht. Aber wenn die quasi lang genug auf dem Planeten unterwegs sind, dann siehst du richtig, wie die Städte größer werden, wie die Häuser besser werden. Du kannst von jedem einzelnen Typen kannst du anklicken, siehst, was der für Items mittlerweile hat, wie der heißt, welcher Zivilisation der angehört. Bei den Zivilisationen kannst du gucken, was ist die Hauptstadt, wie heißt die, die kannst du umbenennen, kannst sehen, okay, das haben die schon erforscht. Und das ist dann auch immer abhängig von, je nachdem, wo die unterwegs sind, wo die sich niedergelassen haben. Das ist ziemlich cool, dem Ganzen dann immer einfach nur zuzugucken und ab und an mal als große Laserstrahlen schießende Riesenkrabbe in Erscheinung zu treten, um die halbe Zivilisation auszurotten. Es ist tatsächlich ziemlich witzig.
Ich krieg jetzt auch wieder Bock, Will. Wir haben das ja ziemlich gleichzeitig entdeckt und du hast es tatsächlich gewagt, das Spiel dann auch zu zocken.
Ja.
Und hast dann aber so gesagt,
ja, da kommen wir gleich zu.
Okay. Weil jetzt habe ich Bock bekommen wieder direkt.
Also es ist ziemlich cool. Du setzt quasi Sachen und dann lässt du diese Zeit vorspulen und guckst einfach nur zu. Und ab und an greifst du mal ins Weltgeschehen ein mit ein paar Atombomben oder so. Und das ist an sich ziemlich cool. Aber ich muss sagen, es fehlen noch so ein paar Features, um den Preis von, ich glaube, 15 Euro zu rechtfertigen.
Ich glaube sogar ein bisschen mehr, 16, 17.
Irgendwo sowas in der Drehe.
Ja, sowas in der Drehe.
Was nicht heißt, dass ich das Geld als verschwendet ansehe. Ich finde, es ist ein ziemlich cooles Projekt und ich gebe das Geld auch gerne. Aber ich würde tatsächlich noch ein bisschen warten, bis das Ganze noch ein bisschen mehr gepolished ist und so. Ich finde zum Beispiel, das UI ist an sich ziemlich hübsch, aber man sucht ständig irgendwelche Sachen. Es ist nicht logisch sortiert. Weißt du? Und das sind so Sachen, das muss vielleicht nochmal, da müssen ein paar Dellen ausgebügelt werden und dann vielleicht zum nächsten Summer Sale kann ich auf jeden Fall empfehlen, holt euch Worldbox. Das Witzige ist, ich bin da drüber gestolpert durch ein Video von Let's Game It Out, was ich Felix direkt geschickt habe und habe mir das Spiel dann geholt, habe gedacht, boah, mega witzig,
ja, aber Spaß. Mal, als du mir das geschickt hast, hatte ich das Video von Let's Game It Out natürlich schon selbst geguckt.
Wie ein guter Let's Game It Out Fan das natürlich macht. Und das Witzige ist, kurze Zeit später hat ein anderer Chaos-YouTuber, nämlich The Spliffing Brit, ein ähnliches Video produziert. Also, das scheint gerade so ein kleiner Mini-Hype zu sein um dieses Game.
Ja, es bietet sich halt super an für Let's Game It Out und Spliffing Brit.
Ja, definitiv. Weil ist halt einfach so, die richten gerne Chaos an, das ist das richtige Spiel dafür. Aber es ist jetzt nicht so wie bei Let's Game It Out zum Beispiel, der ja aus, wie heißt das Spiel, wo du auf einem Planeten bist und Fabriken baust.
Satisfactory?
Satisfactory, genau. Da hat er ja eine ganze Webserie draus gemacht mit 8 Videos oder so. Das gibt's halt nicht her. Also Worldbox ist so, du guckst es dir an, tot.
Und ja, das Ding ist, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man es outgamed. Ja. Also, dass man da das Maximum rausholt. So. Das ist halt...
Es ist ähnlich wie Townscaper. Du kannst jedes Mal was anderes machen, wenn du das Spiel startest. Und es gibt auch teilweise diese Motivationsspirale, wo du dich dann 2-3 Stunden drinne verfängst. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jeden Abend nach Hause kommst und, boah, ich muss das jetzt unbedingt wieder spielen, wie bei Red Dead zum Beispiel.
Aber vielleicht muss es das auch gar nicht sein. Ich hab Bock drauf. Ich glaube, ich hoffe wirklich, da kommt bald mal ein Sale oder so.
Ja, bestimmt. Ich meine, es ist jetzt, ja, der nächste Sale müsste dann ein Frühlings-Sale sein oder so.
Ich darf dazu, glaube ich, keine Aussage treffen, weil ich ja weiß, wann die stattfinden.
Ja, pass auf, wir machen jetzt mal on the fly. Ich habe hier eine Seite, die heißt When is the next Steam Sale? Und die war eigentlich immer ganz akkurat, mit plus minus 2 Tagen das Ganze vorherzusagen. Das gucken wir jetzt on the fly.
Okay, die Seite gibt's nicht mehr.
Oder? Doch. Nee, Zahnzusatzversicherung.
Alles ja, klar. Da kann man jetzt Versicherungen und so weiter und Kredite.
Okay, when is the next Steam Sale? Gibt's nicht mehr. Eine kurze Schweigesekunde. Vielen Dank. Ja, kommen wir zu den Spielen. Felix, du hast etwas sehr Trauriges mitgebracht.
Ja, vor allem kommen wir zu dem Spielen in einem Gaming-Podcast. Wir reden nur über Spiele. Ja, ich habe eine sehr traurige Nachricht mitgebracht. Und zwar, ein Amerikaner kam nach Hause, um festzustellen, dass seine Mutter leider eine 500.000 an Videospielen weggeschmissen hatte. Er hatte eine Videospielsammlung.
Also eine 500.000 an US-Dollar
an Wert. US-Dollar an Genau.
Nicht eine halbe Million Spiele, das wäre ein bisschen viel. Nee,
vielleicht waren es auch eine halbe Million Ein-Dollar-Spiele.
Das glaube ich nicht.
Das ist super, super traurig. Natürlich allerdings Quellen unten in der Podcast-Beschreibung in den Shownotes verlinkt. Wenn ihr da über diesen speziellen Fall mehr lesen wollt. Aber Johannes, ist dir denn schon mal sowas passiert?
Nein. Und das hätte auch ziemlich Gift daheim gegeben. Also
muss ja nicht gleich eine halbe Million sein, aber ist noch nie sowas passiert.
Videospiele, ich verstehe auch.
Also und Konsolen und so weiter hat die auch von ihm weggeschmissen. Also waren halt alte Klassiker
dabei. Verstehe ich sowas nicht. Also wie kann sowas sein? Ich habe auch schon mehrfach Videos im Internet gesehen. Zum Beispiel ist ein Video mal ziemlich viral gegangen. Da hat so ein Vater von seinem Sohn, weil der anscheinend nicht genug gelernt hat, alle Videospiele auf den Haufen gepackt im Garten und ist dann mit dem Rasenmähertraktor drüber gefahren. Und dieses Video zeigt ja wirklich, wie das Kind versucht, so noch auf den Haufen zuzurennen, noch ein paar Spiele zu retten, bevor der Vater da drüber fährt. Und ich finde das nicht mal witzig. Ich finde, das ist einfach eine beschissene Erziehungsmethode. Deinem Kind, das Spielzeug von deinem Kind, das Hobby von deinem Kind, die Passion kaputt zu machen.
Ja, das ist schon
als Strafe.
Aber ich meine, ich finde es besser, als einfach nur das wegzuschmeißen. Grundlos. Einfach nur, weil man denkt, das ist Müll. Dann lieber, ich mache das bewusst gerade, aber nee, obwohl, ich weiß es gar nicht.
Ich bin mir auch unsicher. Das kommt aus Gleiche raus. Es ist halt einfach, ich weiß nicht, was dir das bedeutet. Ich sehe nur, es ist eine Ablenkung für dich. Und das muss der Grund sein für X. Und deswegen, als Erziehungsmaßnahme, nehme ich dir das jetzt weg.
Das stimmt.
Also ich hatte das...
Das ist sehr schrecklich.
Ich kann jetzt keine Beispiele nennen, weil mir kein akkurates einfällt. Aber meine Eltern haben es bestimmt auch schon mal gemacht, wenn ich irgendwie... Doch, ich hatte zum Beispiel so Spielzeuge, die immer sehr laute Geräusche gemacht haben.
Ja, okay,
meine Eltern, damit ich so sehr auf den Sack gegangen bin, haben die mir das halt weggenommen und einen Tag später wiedergegeben. Aber es war nie irgendwie so, dass meine Eltern mir was weggenommen haben, was dann wirklich weg war.
Ja, also tatsächlich ist es bei mir einmal passiert, dass meine Mutter Yu-Gi-Oh! Karten in den Biomüll geschmissen hat. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Und das Lustige war, das waren nicht mal meine. Das waren die von meinem Cousin. Und es war einfach so richtig sad für ihn. Aber ich habe die versucht, so gut wie möglich zu retten, aber die waren halt zum Teil einfach matschig und nass und kaputt. Ein anderes Mal ist es mir tatsächlich passiert, dass meine Mutter eine Kiste weggeschmissen hat, voller alter Konsolen. Und dem Schreck-PC-Spiel. Und noch anderen Spielen. Also ganz viele alte Konsolen, Cartridges und so weiter. Die hatte ich auf einem Flohmarkt erstanden. Hab die dann, diese schwere Kiste irgendwie geschafft, nach Hause zu bringen. Und die stand dann aber im Keller, weil ich hatte halt die Stromadapter zum Teil nicht und so weiter. Und meine Mutter hat dann natürlich gedacht, das wäre Müll und hat's weggeschmissen irgendwann. Das heißt, ich habe irgendwann für relativ wenig Geld eine richtig gute Sammlung an alten, an Retro-Konsolen und Games und so weiter bekommen. Und konnte die nie wirklich einsetzen. Was sehr traurig war. Da weine ich auch heute noch ein bisschen nah hinterher, aber ja, was soll's. Das Dinge passieren.
Das ist wirklich traurig.
Tja.
Ich kann mich noch entsinnen, dass ich mich habe überreden lassen, ein paar von meinen Videospielen abzugeben, die ich als Kind hatte, an eine Cousine von mir, die dann einen PC gekriegt hat. Die hat, glaube ich, auch meinen alten PC gekriegt. Und da waren dann halt so Sachen wie Laura Stern dabei, wo ich halt... Spiele, die würde ich mir heute gerne nochmal geben, aber die muss ich jetzt erstmal wieder finden. Weil ich hatte zum Beispiel ein Spiel vom Sams. Dann hatte ich so eine Windows XP 100 Spiele Spielesammlung gehabt,
die
ich mega gefeiert habe, die aber damals schon so alt und kacke war, dass ich die, manche Spiele konntest du nicht starten, wenn du nicht vorher die Grafik von deinem Rechner, die Auflösung runtergeschraubt hast. Das ist richtig abgefahren. So, solche Sachen würde ich mir heute gerne nochmal geben, aber die sind jetzt halt weg.
Ja, aber sowas kann man teilweise nochmal wiederfinden.
Das findet man auch, wenn man über Flohmärkte geht und so. Also es ist nicht so, dass ich dem arg hinterher trauere. Aber es ist halt so, ist halt weg. Vielleicht findet man es nochmal irgendwo.
Ja, so viel dazu, denn wir müssen ja ein bisschen uns hier ranhalten, denn die ganzen Spiele, die wir nachher noch besprechen wollen, das ist eine riesige Horde. Also Johannes, jetzt wieder zu deinem allerliebsten Thema auf der ganzen Welt.
Ich würde es nicht als das allerliebste Thema auf der ganzen Welt, aber es ist schon ein sehr schönes Thema. Ich möchte mal kurz über Warthunder sprechen. Keine Angst, das habe ich letzte Folge sehr ausführlich getan, deswegen fasse ich mich heute sehr kurz. Ich bin über ein Musikvideo gestolpert, wo einer mal veranschaulicht hat, wie man sich nach 4000 Stunden Warthunder fühlt. Und da hat er quasi einen Song umgeschrieben, I've Been Everywhere Man, und hat halt so alle Karten von Warthunder aufgezählt und hat die halt dann auch gezeigt. Und ich dachte mir so, das sind echt viele, das ist echt umfangreich, das ist echt ein geiles Free-to-Play-Game. Also dieses Musikvideo werde ich dir dann, ich habe es in der Gruppe, das packen wir dann auch in die Shownotes rein, Kann ich nur empfehlen, vielleicht nochmal als kleines Schmankerl, um die Leute davon zu überzeugen, dass War Thunder einfach ein sehr schönes Spiel ist und sehr viele abwechslungsreiche Karten hat. Ja, nächstes Thema.
Okay, sind das unsere Überleitungen jetzt geworden?
Ja.
Okay, nächstes Thema.
Okay, warte, War Thunder hat schöne Karten, was auch schön aussieht, ist Arcane. Ich habe Arcane jetzt endlich fertig geschaut. Ich habe ja jeden Mittwoch einen Kochabend mit einem Kumpel. Und da haben wir jeden Abend, wir wollten uns mal so beschränken, dass wir jeden Abend in nur eine Folge gucken, weil wir sonst die Serien immer ziemlich schnell durchbuttern. Das hat nicht ganz funktioniert, weil Arcane ist einfach geil. Für die Leute, die es nicht wissen, Arcane ist eine Serie zum Online-Free-to-Play, ist einfach Free-to-Play-Hit, League of Legends. Bei Arcane geht es quasi darum, die Lore ein bisschen zu verfilmen. Es geht primär um zwei Schwestern, nämlich Vi und Jinx, und deren Beziehung zueinander, beziehungsweise deren Geschichte. Es geht nämlich los, wo sie noch Kinder sind und dann irgendwann ins aktuelle Zeitalter mit den erwachsenen Personen. Caitlyn tritt auf, Heimerdinger tritt auf, Jace hat eine sehr interessante Geschichte. Also es sind mehrere League of Legends Charaktere, die eine richtig, richtig cool verfilmte Background-Story nicht bekommen. Die Lore war ja teilweise schon über Textboxen zu erfahren. Aber Arcane ist wirklich sehr, sehr geil gemacht. Der Artstyle ist richtig, richtig pornös. Ich kann die Serie jedem empfehlen. Und nicht nur jedem League of Legends-Film, sondern jedem. Wirklich jedem. Sie ist wirklich gut. Jedem,
also man braucht auch kein Vorwissen.
Du brauchst absolut kein Vorwissen. Ich habe League of Legends sehr lange nicht mehr gespielt. Ich weiß, dass diese Charaktere existieren. Ich weiß, wie die aussehen, und mehr weiß ich über die auch nicht. Und das reicht auch. Du wirst in die Serie so eingeführt mit, das sind die Charaktere. Die heißen so. So ist Jinx zu ihrem Namen gekommen. Die hieß nicht die ganze Zeit so, zum Beispiel. Ziemlich, ziemlich cool. Ziemlich, ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen. Was ich ein bisschen doof finde zu Arcane, und da stimmen mir auch viele Leute zu, ist, das Intro ist unfassbar geil. Hat ein unfassbar geiles Lied, nämlich Enemy von den Imagine Dragons. Und die Imagine Dragons machen gerne so Musik mit Riot Games zusammen oder für League of Legends, weil die auch ziemliche LOL-Nerds sind. Leider haben die bei Enemy zwei Versionen gemacht. Und die eine Version ist dann in der Serie in einer Bar-Szene. Die Version von dem Lied gibt es auf Spotify. Die Version vom Intro gibt es aber nicht. Deswegen gucke ich mir das Intro immer über YouTube an, wenn ich Bock auf das Lied habe, wo die Version ist dann deutlich, die knallt mehr. Die knallt einfach mehr, da ist mehr Bums dahinter. Und da haben ganz viele Leute drunter geschrieben, bitte, bitte packt das auf Spotify. Die andere Version ist geil, aber die ist viel geiler. Ja, das vielleicht zu euch kleiner Wermutstropfen. Aber
machen die das vielleicht noch?
Einer hat drunter geschrieben, dass er die Vermutung hat, dass wenn ein Arcane-Album dann rauskommt mit der Musik zu Arcane, okay, dass das gut dann damit auf Spotify landet.
Nice, nice.
Ja, definitiv.
Gute Nachricht für alle Spotify-Hörer.
Also Arcane, ich hab's durchgeschaut, es ist sehr gut, kann ich nur empfehlen.
Gut, jetzt habe ich auch, wo kann man's gucken?
Netflix.
Netflix, ja, super, easy, easy peasy. Gut, dann kommen wir jetzt von dem einen Multiplayer-Spiel, das sehr beliebt ist, zu einem ganz anderen Genre, und zwar zu Dark Souls, zu den Dark Souls-Titeln, wo jetzt leider Gottes, die PvP-Server abgeschaltet wurden. Also sowohl von Dark Souls Remastered als auch von Dark Souls 2 und 3 sind die PvP-Server offline. Wer es noch nicht wusste, dass Dark Souls überhaupt einen Multiplayer hat, ja, hat's, es funktioniert ein bisschen anders als bei anderen Spielen, aber letztendlich kann man auch da halt PvP machen, Spiele gegen Spieler oder zusammen, PvE geht auch. Ja, aber leider gab es da offenbar ein Hack. Man konnte offenbar jetzt über diesen PvP-Modus auf PCs von anderen zugreifen und Daten sammeln und Programme auch teilweise starten, was natürlich eine immense Sicherheitslücke ist.
Okay.
Und deswegen hat From Software sich dafür entschieden, offiziell erstmal temporär die Server offline zu nehmen. Das heißt nicht, dass die nicht wiederkommen, die werden jetzt vermutlich die gucken jetzt erstmal, stimmt das? Ist das wirklich so? Wie umfangreich ist das? Können wir das beheben? Und dann kommen die wieder online, wenn das behoben ist. Nur, dass ihr euch jetzt nicht wundert, warum ihr nicht online spielen könnt auf einmal mehr. Warum werdet ihr nicht mehr invaded? Deshalb. Deswegen diese kurze Meldung hier, kleine Service-Meldung, ist natürlich sehr schade.
Ich muss tatsächlich sagen, ich wusste nicht, dass Dark Souls ein PvP hat.
Ja, es ist auch, hatte. Das ist ja auch das Lustige, dass den meisten Leuten fällt das ja auch sogar, während sie das Spiel spielen, nicht auf, bis irgendwann sie merken, warte mal kurz, der mich da gerade angreift, der mich gerade, also das, man kriegt da nur eine Meldung, you are unwaited, oder also du, ja. Da ist gerade jemand in deiner Welt eingefallen und dann, du siehst ja auch nicht instant den Spieler, sondern der kommt dann halt irgendwann, sucht dich und auf einmal siehst du so einen roten Geist, der auf dich zuläuft und versucht dich zu verprügeln oder in einer anderen Farbe. Und ja, dann merkst du halt irgendwann, oh, das sind echte Spieler. Die dich dann einfach, du bist quasi gerade kurz vor einem Bossfight, hast super viele Seelen am Start, du bist komplett überfordert und dann kommt noch ein echter Spieler, der versucht dich zu verprügeln. Ja. Naja, oder du kannst natürlich auch Leute summonen, also zu dir rufen, die dir dann helfen bei einem Bossfight oder so. Das macht das Spiel auch teilweise viel einfacher.
Jetzt, wo du sagst, einer von meinen Chefs hat eine ziemlich coole Kolumne über Dark Souls geschrieben, wie er seinen Bruder versucht hat, von Dark Souls zu überzeugen. Und er selber hat Dark Souls oft und gerne gespielt, aber jedes Mal, wenn irgendjemand in der Welt gewesen ist, wurde er halt von dem gefickt. Sagen wir mal so, wie es ist. Und sein Bruder hat Dark Souls gespielt und das erste Mal, wo ein Spieler bei ihm in der Welt eingefallen ist, hat er dem irgendwie Items gedroppt oder sowas, geht das? Also auf jeden Fall, der war quasi nett.
Ja.
Und diese Kolumne, ich werde die mal suchen. Vielleicht, wenn ich sie finde, packe ich sie auch in die Shownotes mit rein. Die ist ziemlich witzig, die ist auch sehr schön zu lesen, weil er halt dann so ein bisschen so, okay, mein Bruder hat Dark Souls einfach ganz anders erlebt als ich.
Man kann es natürlich auch ausstellen, also man muss nicht PvP spielen, aber es ist cool. Jetzt sind wir durch den News-Teil durch und jetzt kommen wir in den Hype-Teil. Ich habe ihn jetzt mal so bezeichnet, einfach um...
Es ist schon größtenteils ein Hype-Teil.
Weil wir wissen auch bei vielen Spielen noch nie, bei manchen gibt's erst Teaser-Trailer und jetzt geht's darum, was sind für uns die Sachen, auf die wir uns freuen, die wir spektakulär finden, die wir interessant finden,
die eventuell wir für bemerkenswert finden, die wir im Auge behalten wollen.
Exakt, all diese Adjektive.
Denn es ist nämlich mittlerweile fast Ende Januar und wir können nicht den Januar durchgehen, ohne wenigstens einmal einen kleinen Ausblick auf Videospiele dieses Jahr zu geben. Deswegen, auf geht's, Felix. Der Januar.
Der Januar startet bei mir mit God of War für den PC. God of War wollte ich eigentlich schon eine ganze Zeit lang spielen. Vielleicht schaffe ich es jetzt endlich, wenn es für PC rauskommt.
Das neueste God of War?
Das neueste God of War, genau.
Okay. God of War, interessant, hat mich halt bisher nicht so gehuckt, dass ich es jetzt unbedingt spielen wollte. So.
Ja, ich habe mir halt schon die Let's Plays angeguckt, aber ich finde es schön, dass es für den PC rauskommt, deswegen hier worth mentioning.
Ja, definitiv. Bei mir steht für den Januar noch drin Rainbow Six Extraction. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Es ist quasi Rainbow Six Siege, nur dass du jetzt irgendwie mit deinen Operatoren irgendeine alienverseuchte Basis quasi clearen musst. Mit einem ziemlich interessanten System. Du kannst Operator verlieren, die du dann wieder retten musst und so. Das ist ein ganz cooles System. Sieht interessant aus, werde ich im Auge behalten und vielleicht auch spielen.
Hast du noch was für den Januar?
Ich habe für den Januar nichts mehr.
Gut, dann sind wir durch den Januar tatsächlich schon durch. Bei mir startet der Februar mit Dying Light 2, auf das ich jetzt schon eine ganze Weile warte eigentlich.
Hast du Dying Light 1 gespielt?
Nein, aber Dying Light 2 wirkt auf mich wesentlich ansprechender. Einfach dadurch, dass man da offenbar mehr Entscheidungsmöglichkeiten hat, die Welt so wirklich zu verändern. Darum geht's ja dann vor allen Dingen. Aber da muss ich wirklich gucken, das ist wirklich so ein Spiel, da warte ich auf die Reviews, guck, ob die geil sind und ob ich dann immer noch Bock drauf habe. Das ist jetzt nicht so ein Mega-Hype-Titel bei mir.
Das Witzige fand ich bei Dying Light 1, es war halt so, es ist aufgekommen, es war mega cool, Hand of Blood hat's, glaube ich, auch Let's Played. Und dann ist es auf dem Index gelandet und dann hat halt keiner mehr Let's Plays dazu gemacht und es ist halt in Deutschland voll in der Versenkung verschwunden.
Tja, so ist das leider. Aber das Parkouring und so fand ich immer schon ganz nice.
Ja, das ist auf jeden Fall ein cooles Element. Ich habe mir für den Februar noch aufgeschrieben Elden Ring.
Natürlich.
Weil viel zu lange gehypt, viel zu lange in der Warteschleife gewesen. Wird's jetzt ein Flop oder nicht? Wir werden sehen.
Da habe ich auch Bock drauf. Hab ich so Bock drauf.
Ich bin unschlüssig. Ich bin mal gespannt, wie so die ersten Reaktionen sind.
Ja, aber die ersten Gameplay-Sessions, die ich schon gesehen habe, die sahen zumindest schon mal ganz vielversprechend aus.
Genau. Hast du noch was für den Februar?
Ja, und zwar Total War Warhammer 3. Ich habe tatsächlich den zweiten noch gar nicht selbst gespielt. Mein kleiner Bruder schwört drauf. Ich habe auch schon viel dazu geguckt, viel durchgelesen und so weiter, aber es war einfach immer so, jetzt das Geld dafür auszugeben, ich spiele einfach eine Runde Warhammer 1, das reicht und dann ist die Lust meistens schon wieder weg. gewesen, nachdem ich da... Ich meine, Warhammer ist irgendwie immer dasselbe. Was ist nicht Warhammer, Total War ist irgendwie immer ein bisschen dasselbe. Ja. Warhammer 2 hat aber viele geile Elemente, aber ich habe immer gedacht, da warte ich noch. Ich habe gerade eh keine Zeit, um so viel der Zeit da reinzubuttern. Und dann spielt er Zomboid 60 Stunden lang, aber egal. genau, aber Warhammer 3, ich meine, das kann nur besser werden. Die Total War Warhammer-Reihe ist echt gut. Hätte ich echt nicht erwartet, als der erste Teil rauskam. Aber das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Das
Witzige ist, ich mag Total War auch, aber ich spiele dann halt mehr sowas wie Napoleon.
Ja, ich spiele die alle. Ich spiele also, die tatsächlich alle.
Ja, ich weiß nicht, Warhammer huckt mich nicht. Ich finde das Genre irgendwie nicht so. Also Warhammer 40k ist für mich nicht so, holt mich nicht so ab.
Was mit, das ist ja nicht 40k.
Ja, aber.
ja, ich bin da auch immer verwirrt. Ich bin
Moment, da gibt's auch nicht. Einen Unterschied?
Ja, 40k ist eher so in der Zukunft und das Warhammer, was mit Total War zusammengehört, das ist eher dieses Vergangenheits-Warhammer. Das ist dasselbe Universum, aber das eine.
Aber unterschiedliche Zeiten.
Soweit ich es verstanden habe, aber bitte killt mich nicht, okay? Ich kenne mich wirklich nicht so gut mit Warhammer aus. Ich genieße einfach nur die Welten, die es
Ich kenne jemanden, der Warhammer ziemlich gut, der jetzt auch angefangen hat, so richtig diese Figuren dazu bemalen. Ja. Das ist auch total abgefahren, wie viel Detailreichtum da drin steckt und wie viel Zeit du da drin versenken kannst und Geld und ja, egal. Wir müssen ein bisschen das Pacing erhöhen. Natürlich. Aber für den Februar haben wir nicht nur einen Spiele-Lounge, sondern eine neue Konsole,
nämlich das Steam Deck. Haben wir uns beide, glaube ich, auch rausgesucht, ne?
Ja, definitiv. Gut, meine Liste ist jetzt nicht nur meine Liste, du hast jetzt auch noch ein paar Sachen in der Liste gefunden, die ich dann noch mit aufgeschrieben habe. Aber das Steam Deck auf jeden Fall interessant, egal ob wir es uns kaufen werden oder nicht. Ich denke tatsächlich drüber nach. Ist auf jeden Fall was man im Auge behalten kann.
Ja, ich meine, Mobile Steam, für die Leute, die es nicht kennen, quasi die Switch für PC von Steam, also von Valve.
Ja.
Und das könnte eine spannende Angelegenheit werden, hardware-technisch.
Genau.
So, dann geht es bei mir nochmal weiter mit wieder God of War, und zwar God of War Ragnarok.
Ist das dann für den März oder?
Hat noch kein Release-Datum. Hast du was für März
speziell? Ja, ich habe hier noch was für März und dann noch was für und dann kommen die ganzen 2022
Sachen. Dann machen wir erstmal den März durch, würde ich sagen.
Ja, genau, der März habe ich noch offen GTA 5. Mal wieder. Das ist halt so, das ist das, was ich meinte. Ich bin halt überhaupt nicht gehypt. Ich find's halt nur bemerkenswert, dass 2022, 9 Jahre nach dem ersten Release von GTA 5, GTA 5 nochmal released wird. Aber mittlerweile auf der dritten Konsolengeneration für dieses Spiel.
Aber bei mir fehlt halt, also für mich fehlt also dieses Jahr Skyrim halt.
Ja.
Also ich habe kein Re-Release von Skyrim auf meiner Liste.
Das stimmt.
Für eine neue
Konsole. Aber dafür dann, der nächste Elder Scrolls Teil.
Das schon.
Vielleicht.
Mal gucken.
Mal gucken.
Also GTA 5 kommt nochmal für PS5, Xbox Series X und S.
Ja.
Ja, cool.
Cool.
Ist nicht schlecht.
Und dann noch ein kleiner Titel, der heißt Pan's Quest. Die Ausgangslage ist quasi, man wacht auf als Typ in seiner Wohnung und findet seine Hosen nicht. Draußen ist kalt, also verbringt man den Tag in der Wohnung. Zumindest sieht so aus. Wir haben uns gerade den Trailer angeguckt. Es ist quasi... Ich würde es als Point-and-Click-Adventure verorten.
Auf jeden Fall ein Adventure.
Mit so lustigen Rätseln, wie zum Beispiel ein Sicherungskasten, wo jedes Mal, wenn du die Sicherung, eine Sicherung umlegst, zwei andere umfliegen, also so ein ganz normales Schalterrätsel und so. Es sieht auf jeden Fall so aus, wie als müsstest du quasi deinen Alltag in der Wohnung meistern, ohne in Frustration zu versinken. Also
ja.
Da ist eine Waschmaschine, die Mucken macht, eine Kaffeetasse, die runterfällt, einen Sicherungskasten, eine Katze, alle Sachen, die Probleme machen können.
Und das in einem wunderschönen Retro-Pixel-Art-Style.
Genau.
Also das fand ich sehr optisch, sehr ansprechend.
Genau, behalte ich im Auge, vielleicht spiele ich das nochmal.
So, darf ich jetzt über God of War Ragnarok reden?
Also ich wollte noch chronologisch gehen, soweit es geht. Jetzt habe ich mehr so die 2022 Spiele, die entweder kein festes Release-Datum haben oder sehr weit in der Zukunft sind. Jetzt ist die Reihenfolge egal. Also Ragnarok.
Ja, eigentlich habe ich da gar nichts zu sagen. Ich werde es auch nicht spielen, weil es für PS4 und PS5 rauskommt. Ich habe eine PS4, ja, aber... Ich meine, dann habe ich ja auch theoretisch würde ich dann erstmal das erste God of War selbst durchspielen auf PC. Und bis ich das dann geschafft habe, ist es vielleicht auch schon draußen. Aber das wird, da werden geile Let's Plays rauskommen. Ich freue mich drauf und das wird spannend werden, ob das dem Hype des ersten Teils dann gerecht wird. Denn God of War, dieses Reboot in der nordischen Mythologie, das kam ja richtig gut an. Richtig, richtig gut.
Ja.
Und deswegen bin ich gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, die Reihe.
Kann man nicht abstreiten. Also God of War hat sich in eine Richtung entwickelt, die auf jeden Fall erfolgreich ist, aber die Reihe an sich ist halt so, ja, interessiert mich nicht. Ich sehe, dass es ein cooles Spiel ist, aber es ist halt nichts für mich.
Dann würde ich einfach direkt nochmal dranhängen, Zelda, das Breath of the Wild Sequel.
Ist genau das gleiche.
Genau, das werden wir nicht spielen, aber es, auch weil ich keine Switch habe, leider immer noch. Ja, aber es ist einfach interessant, da diesen ganzen Release zu verfolgen und wie sich Zelda weiterentwickelt. Weil es ist jetzt dann vermutlich wieder ein Open-World-Spiel und ist das jetzt einfach samey-same oder schafft es Nintendo wieder spannende Rätsel unterzubringen, coole Endgegner, eine interessante Storyline auch noch damit zu verknüpfen und so weiter. Dass die Schwerter zerbrechen, hat mich auch so abgeturnt. Es ist gameplay-technisch super, ja, ergibt voll Sinn. Aber es hat mich so abgeturnt trotzdem.
Aber das würde mich dann halt wieder dazu bewegen, so, ich habe eine geile Waffe gefunden, ich benutze sie nie.
Ja, exakt.
Das deshalb ist wie bei irgendeinem Shooter, wo du dir eine geile Waffe, wo es wenig Munition für gibt, immer aufhebst und nie benutzt.
Ja, ja.
Ja. Aber ich hatte bei Spieletipps ein paar Kollegen, die sehr auf Breath of the Wild abgegangen sind, auch als der zweite Teil dann angekündigt wurde. Und da hat man im Trailer wohl einige bahnbrechende neue Spielmechaniken schon gesehen. Hm. Also es wird auf jeden Fall wieder ein paar Neuerungen geben. Es ist jetzt nicht so same same. Zumindest lässt der Trailer das vermuten.
Ja, ich denke, da lässt sich Nintendo auch nicht lumpen.
Bestimmt nicht. Die machen genug Geld mit irgendwelchen Super Mario Relaunches, deswegen können die das auch dann in die Entwicklung von einem neuen Breath of the Wild stecken.
Hey, was immer funktioniert. Wenn die Leute es mögen und wollen, dann mögen und wollen sie es. Das ist ja in Ordnung. Ja. Tja. Möchtest du fortsetzen oder soll ich?
Wir können auch erstmal deine Liste durchgehen und zusammen besprechen, dann können wir meine dann einfach auf den Bildschirm hier machen und dann die...
Das ist sehr schlau, denn ich habe noch eine Sache außerhalb von deiner Liste mit aufgeschrieben und zwar The Lord of the Rings Gollum. Also Gollum.
Ja.
Kennst du Gollum?
Ich kenn Gollum.
Kennst du Der Herr der Ringe?
Ja. Habe ich erst zu Weihnachten wieder geguckt.
Bist du dir sicher? Ja. Kennst du es wirklich?
Ja.
Sehr schön. Ich weiß gar nicht, worauf ich damit jetzt hinaus wollte.
Zeitschinden,
während wir eigentlich gar keine Zeit haben. Okay, nein, es ist ein Story-driven Spiel, in dem man einfach es ist ein Adventure, in dem man als Gollum spielt und es gibt schon einen Teaser-Trailer und so weiter, wo man sieht, wie Gollum da wirklich in der Unterwelt ich nehme an, das ist Mordor und von also immer, es wirkt für mich so, als ob man nicht nur spannende Rätsel und intensive Momente erlebt, sondern auch einfach nochmal in die tiefen, dunklen Gefilde von so in den Untergrund, in die Dirty Regions von Herr der Ringe eintaucht. Und ich glaube, das wird einfach spannend. Gollum ist nicht mein Lieblingscharakter und so weiter. Also das ist
gar nicht so. Hat aber eine tragische Geschichte.
Natürlich. Und das ist, in dem Fall ist es halt einfach so, Gollum ist hier ein gutes Vehikel, um einfach nochmal neue Perspektiven auf die Welt zu geben.
Ja.
Und ist natürlich auch ein Fan-Favorite. Viele lieben Gollum total. Und ich glaube, das wird einfach ein richtig schönes Adventure, wo man einfach cool, das ist nicht das nächste Shadow of War oder so. Das ist einfach, man erlebt eine Geschichte von Gollum. Man weiß, er überlebt, weil er ja danach auch lebt.
Ja. Ach, das spielt quasi vor...
Muss ja. Also es muss ja vor Herr der Ringe spielen.
Ja, es könnte auch einfach dieselbe Timeline wie die Herr der Ringe Trilogie sein.
Ich glaube, es spielt aber davor. Aber ich weiß es nicht. Genau. Also ich glaube, das wird einfach eine schöne Art nochmal reinzukommen in das Herr der Ringe-Universum.
Würde mich halt mal interessieren, wo die dann ansetzen. Setzen die dann schon bei Sméagol an oder erst später?
Man spielt schon als Gollum. Das okay. Hat man im Trailer schon gesehen. Man klettert als Gollum herum, man flüchtet vor Spinnen, man taucht in Höhlen ein und ja, hat auf jeden Fall auch mit allerlei Wesen zu tun. Sag mal es mal so.
Ganz viele Wesen.
So, nun...
In die geheimen, dreckigen Ecken. Das ist eine sehr schöne Notiz, die du da gemacht hast.
Die geheimen, dreckigen... Ja, für mich... Also das Feeling kam im Trailer halt schon sehr, sehr gut rüber. Deswegen habe ich auch Bock drauf bekommen direkt.
Ja, gehen wir mal in die andere Liste rein. Hier haben wir noch Saints Row. Natürlich.
Ja, natürlich.
Angesetzt für den 23. August diesen Jahres. Haben wir ja schon ausführlich in einer vorangegangenen Folge drüber gesprochen. Ich bin gespannt. Es könnte gut werden. Es wirkt halt so, wie als würden sie sich von Saints Row 4 und Get Out of Hell wieder zurückentwickeln zu Saints Row 3, was ja damals ziemlich abgegangen ist und zwischenzeitlich sogar auf manchen Plattformen GTA 4 geschlagen hat, was Verkaufszahlen angeht.
Also würden wir sagen, das ist der GTA 5 Killer für dieses Jahr.
Nein.
Definitiv. Ja, ich wollte es doch nur ein bisschen reißerisch formulieren.
Aber es könnte vielleicht eine Renaissance für Saints Row sein. Vielleicht. Ich bin noch skeptisch, ich bin aber auch nicht komplett pessimistisch, was das angeht.
Was hoffentlich die Renaissance für Bethesda bringt, ist Starfield. ein Open-World-Space-Game, also da bin ich ja sowieso schon dabei,
ja.
Was rauskommen soll am 11. November diesen Jahres. Und ich bin gehypt. Seit dem ersten Trailer, wo man legit nichts gesehen hat.
Also ja.
Es war ein Teaser, man hat nur den Titel gesehen und Sterne, das war's.
Und einen Typen, der... Nee, warte mal.
Das war der erste Teaser. Dann gab's noch einen Trailer, wo man schon ein Raumschiff gesehen hat. Das sah auch schon grafisch fantastisch aus. So wird
aber
das
Spiel es war halt ein Render-Trailer.
Es war halt ein Render-Trailer.
Du hast kein Gameplay gesehen.
Aber man soll wohl sehr viele Freiheiten haben. Und ich bin sehr gespannt, davon dann das erste Mal Gameplay zu sehen. Bereitet euch schon mal darauf vor, dass ich dann sehr enttäuscht sein werde, vermutlich. Einfach, weil ich mir das angucke und so, das ist ja wie Fallout 76 am Anfang war. Oder so, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Ich erwarte am besten mal nicht zu viel. Aber ich freue mich schon drauf, weil Bethesda kann halt geile Open Worlds machen, in denen man sich verlieren kann mit Stories und Gameplay-Elementen, die mir sehr viel Spaß machen. Und ich hoffe einfach, das machen sie hier. So, dass immer, ja. Und es ist, glaube ich, kein Multiplayer-Titel, was erstmal promising ist, weil das bedeutet, da ist Fokus dann wirklich auf Gameplay und nicht nur auf Multiplayer.
Obwohl so eine Koop-Kampagne bei sowas auch ziemlich viel Spaß
machen könnte. Ich will Singleplayer, meine Güte.
Ich will allein gelassen
werden. Es gibt geile Multiplayer-Spiele, aber wenn Bethesda versucht, eine Open World zu machen und das mit Multiplayer zu kombinieren, dann kommt halt Fallout 76 raus, wo du keine NPCs hast.
Gut,
Dann hast du keine geilen Stories und dann kannst du dich auch nicht in der Welt verlieren. So.
Das ist ein Argument.
Nichts gegen Leute, die jetzt Fallout 76 mögen und viel Spaß dran haben. Da hat sich ja auch jetzt viel dran getan, aber das war halt nicht das, was man nach einem Fallout 4 als Multiplayer erwartet hatte. Und Starfield ist jetzt eine komplett neue IP, die endlich mal in Space funktioniert und also spielt und stattfindet. Deswegen, da freue ich mich einfach drauf.
Ja, ist angesetzt für den 11. November. Was kurz darauf kommen soll, wo sich auch viele Leute drauf freuen werden, mir fällt auch eine Person in unserem näheren Bekanntenkreis ein, die da wahrscheinlich ziemlich gehypt drauf sein könnte, ist Stalker 2.
Worum geht's da?
Stalker ist ein Shooter. Ein First-Person-Shooter ist quasi so, es erinnert mich so ein bisschen an Metro von der Aufmachung her.
Ein sogenanntes Killerspiel.
Ein Killerspiel, genau. Ein blutrünstiges Killerspiel. Und Stalker 2 sieht ähnlich aus. Es sieht sehr vielversprechend aus, was die Grafik angeht. Es wirkt halt wirklich, ich weiß nicht, ich mag wahrscheinlich jedem Metro und jedem Stalker-Fan jetzt auf den Schlips treten, wenn ich sage, Stalker sieht von der Aufmachung her aus wie Metro, so ein bisschen.
Ach, warum?
So ein bisschen düsterer First-Person-Shooter.
Da weiß man, was man kriegt.
Ja. Naja, ich weiß es tatsächlich nicht. Es sieht nur vielversprechend aus. Es ist halt wieder so ein Spiel, so, das könnte gut werden. Das könnte eine große Fanbase sehr glücklich machen, aber es wird wahrscheinlich wieder voll an mir vorbeigehen. Ich wollte es nur mal als kleinen Fanservice erwähnt haben.
Ja, bei der nächsten Sache, die auf der Liste steht, da sehe ich natürlich dich auch schon am PC.
Definitiv.
Viele Stunden.
Da habe ich einen kompletten Artikel drüber geschrieben, dass ich da übelst Bock drauf habe. Es geht um Two Point Campus. Two Point Hospital war ja schon geil, aber Two Point Campus stelle ich mir noch geiler vor. Für die nicht wissen, was das ist, es ist quasi man hat einen Campus und baut das Ganze dann quasi so, es ist so ein Tycoon-Game. Ein Tycoon-Spiel, wo man quasi den Campus nach und nach aufbauen kann, aber halt mit total skurrilem Humor, der halt der Two-Point-Reihe, kann man ja dann schon sagen, ja, sehr eigen ist. Und ich bin da sehr gehypt. Ich habe eine Kolumne geschrieben, wo es darum ging, was man dann als nächstes machen könnte. Die werde ich auch in den Show Notes verlinken. Ich bin gehypt. Bei Two-Point Campus bin ich wirklich gehypt.
Bist du denn auch gehypt auf Stray?
Bei Stray, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ist man eine Katze, die durch eine menschenleere Welt irrt, wo nur Roboter unterwegs sind. Und
das sah schon sehr geil aus.
Es sah geil aus, aber ich bin halt mal gespannt, wie so die ersten Reviews aussehen, wenn es rauskommt. Weil es kann halt auch einfach sein, dass es so ein Spiel ist, was eine geile Welt hat, aber sich dann irgendwie so...
Die nicht gut befüllt mit Gameplay.
Ja, die Gameplay-mäßig nicht gut befüllt, ist quasi so eine Art Walking-Simulator. Und das wäre halt so...
Aber selbst da, ich gibt es, glaube ich, eine Zielgruppe für. Aber ich glaube, es gibt ja ein paar Rätsel dann so drin, so ganz leichte Sachen. Ich denke, das wird ein Erfolg. Das ist jetzt meine Prophezeiung einfach mal für 2022.
Das habe ich auch von BioMutant gedacht.
Ja, okay, gut, ich auch.
Deswegen bin ich da vorsichtig. Aber
ja, gut.
Trotzdem. Company of Heroes 3 kommt für den PC auch 2022 irgendwann. Bin ich gespannt drauf.
Für die Leute, die es nicht wissen, das ist die Fortsetzung von Company of Heroes 1 und 2.
Genau. Hast du gut erkannt, Felix. Company of Heroes ist ein Zweiter Weltkriegs-Strategiespiel. Wie eines der vielen Zweiter Weltkriegs-Strategiespiele fand ich es sehr gut. Und bin mal gespannt, wie es dann mit dem dritten Teil aussieht.
Ja, wo wir noch nicht so viel wissen, ist bei Dune Spice Wars.
Ja.
Außer, dass es ein Strategiespiel ist.
Was auch sehr nah an den Film angelehnt ist, wie es aussieht, an den neuen Dune-Film. Die haben das komplette Branding übernommen, wie es aussieht. Ich denke mal, das wird so eine ähnliche Geschichte werden wie Surviving Mars. Mhm. Gepaart mit einem, Command & Conquer, denke ich mal. Weil ja, Command & Conquer
das
hat,
würde ich mir gut
es
vorstellen.
Gab damals von Command & Conquer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen Teil, der auch ziemlich nah an Dune angelehnt war, wo es auch, der hieß auch Spice Wars, glaube ich.
Du meinst, die haben einfach das Franchise geklaut?
Nee, nicht geklaut, tatsächlich aktiv übernommen.
Ach so.
Richtig mit einer richtigen Story und so. Aber das war vor meiner Zeit. Das habe ich nur durch diverse Retro-Dokus mal am Rande mitbekommen. Und da bin ich mal ziemlich gespannt, weil Dune an sich, dieses Universum, ich habe den Film zwar noch nicht gesehen, aber David Hein hat mal eine sehr umfangreiche Dokumentation dazu gemacht, über den besten Film, den es nie gab. Und es wirkt interessant. Ich bin auch hyped immer noch auf den Film, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Und wenn der Film geil ist, dann habe ich vielleicht auch Bock auf das Spiel.
Ja, da bin ich genau auf demselben Punkt wie du. Also ich will den Klassiker erst nochmal gucken, da bin ich jetzt so bei der Hälfte, dann die Neuauflage und dann das Spiel ist bis dahin bestimmt draußen und dann kann ich mir das auch mal angucken.
Genau, was du dir definitiv angucken wirst, bin ich mir ziemlich sicher, Kerbal Space Program 2.
Ja, also definitiv. Weltraumsimulation auf ein neues Level. Kerbal Space Program 2, so viel gespielt, so viel Spaß, bis heute immer noch.
Kerbal Space Program hast du gespielt, nicht Kerbal Space Program 2. Ja,
Kerbal Space Program habe ich so viel gespielt und im zweiten Teil geht's dann noch ein bisschen weiter, man kann weiterfliegen, es gibt neue Antriebsarten, offenbar ist auch eher dann Ziel wirklich die Kolonisierung von anderen Planeten, also dass man dann da nicht Kolonisierung, aber dass man Basen baut, die auch ein bisschen größer sind, was in Kerbal Space Program zwar auch geht, aber das ist, man merkt einfach, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, so, es gibt nicht die, vor allen Dingen Vanilla gibt's, also ohne Mods und so weiter, gibt's nicht so die geilsten Elemente, um sich eine riesige Basis, so eine Mondstadt oder sowas aufzubauen, das soll wohl hier ein bisschen mehr der Fall sein. Und ich meine, wenn sie jeden Punkt, den Kerbal Space Program hat, um 10% verbessern, dann ist das für mich ein safer Kauf und ich freue mich einfach massiv drauf. Also ich weiß gar nicht, das wird super, nehme ich mal an.
Weißt du, von wann der erste Teil ist?
Der ist schon viele Jahre alt, auf jeden Fall.
Also auf jeden Fall ein Spiel, das jetzt endlich mal sein Nachfolger
hat. Ja, auf jeden Fall endlich mal. Und die haben auch wirklich den ersten Teil sehr, sehr lange supportet, sehr, sehr gut supportet, sind auf Community-Feedback eingegangen, seit der Early Access Phase schon. Und es ist einfach, es gab auch kleinere DLCs und da kamen neue Features. Deswegen, ich bin da einfach voller Vertrauen, dass da der zweite Teil gut wird. Aber, na gut, bei solchen Sachen voller Vertrauen zu sein, ist auch immer so ein bisschen, meistens wird man enttäuscht. Seien wir ehrlich. Meistens denkt man so, ach, das wird eine safe Nummer. Cyberpunk wird super.
Ja.
Deswegen, ich bleibe leicht skeptisch, aber optimistisch skeptisch.
Tja. Wie ich bei Saints Row.
Und?
Nicht pessimistisch, aber ja. Gespannt.
Und vielleicht auch bei Wizard with a Gun.
Ja, Wizard with a Gun soll für PC und Switch auch irgendwann 2022 kommen. Hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar, war nur in der Liste. Und ich wollte, Wizard with a Gun ist halt so ein Name, da kann man sich nichts drunter vorstellen. Das klingt abgefahren.
Ich meine, doch, kann man schon, oder?
Ja, schon, aber
das Zauberer mit einer Kanone.
Es klingt auf jeden Fall sehr abgefahren. Das letzte Mal, wo ich den Zauberer mit einer Kanone gespielt habe, war ein Magica und ich habe es geliebt. Deswegen habe ich mir mal den Trailer angeguckt. Das Ganze sieht aus wie ein Dungeon Crawler in isometrischer Perspektive mit einem Artstyle, der so ein bisschen cartoonig ist. Es ist so ein bisschen wie Don't Starve, nur nicht ganz so düster. Und es könnte sehr cool werden. Es sieht sehr witzig aus. Also ich habe es beschrieben als eine Mischung aus Don't Starve, Magica und Enter the Gungeon.
Also ich glaube, für mich ist es nichts, muss ich gestehen. Aber es sah schön aus.
Es sieht schön aus. Also der Artstyle ist auf jeden Fall schon mal geil. Und das Gameplay sieht auch cool aus. Das, was man gesehen hat, die 30 Sekunden, behalte ich mal im Auge. Vielleicht bei irgendeinem Steam Sale.
Ja, was ich immer im Auge behalte, ist auf jeden Fall The Expanse, a Telltale Series. Und zwar, naja, ich meine, der Name sagt eigentlich alles, oder? Also, man hat die Expanse, großes Franchise genommen, wie auch The Walking Dead und andere Filme und Serien und Universen. Und da packt man ein Adventure drauf, wo man so ein bisschen Entscheidungen treffen kann und dann, ja, erlebt man letztendlich eine schöne, leicht interaktive Story. Was gibt's groß drüber zu sagen? Man muss halt gucken, ob die Story gut ist. Das ist letztendlich alles, worauf es ankommt. Ich denke, das wird grafisch niemanden umhauen. Das wird gameplay-technisch niemanden umhauen. Aber das wird halt einfach eine schöne Experience, wie auch die Guardians of the Galaxy-Spiele, die The Walking Dead-Spiele von Telltale und so weiter. Muss man halt gucken. Aber ich wollte es mal mit erwähnt haben, weil ich denke, ich werde es zocken.
The Expanse, für die, die es nicht wissen, eine wunderbare Space-Sci-Fi-Serie, ja, von der ich viel zu viele Folgen bisher gesehen habe. Viel zu wenige, meine ich.
Ich dachte schon, ja. Die hat auch ihre Auf und Abs, muss ich sagen, die Serie. Ab und zu denke ich mal, das ist die schlechteste Space-Serie, die ich je gesehen habe. Aber die Großteil der Zeit liebe ich sie und finde sie total toll. Und habe da sehr viel Spaß mit.
Das ist wie bei Vikings wahrscheinlich.
Es ist ein bisschen wie bei Vikings, ja. So, obwohl ich bei Vikings, glaube ich, prozentual wesentlich mehr... Nee, das stimmt gar nicht. Nee, bei Vikings gibt's auch so... Ich sag mal 5%, die ich nicht mag, aber 95%, die ich mag. So ungefähr. Und die finde ich richtig geil und die kontern bei mir alles andere aus. So, also von The Expanse, da kam ja jetzt auch erst die neue Staffel raus. Die hatte nur 6 Folgen. Das fand ich fast ein bisschen traurig. Aber ist okay. Da dachte ich auch bei der ersten Folge von der Staffel 6 dürfte das sein. Wow, das ist der größte Crap, den ich je gesehen habe. Ich dachte wirklich, jetzt ist The Expanse komplett am Arsch. Und eine Folge später habe ich wirklich gedacht, nein, es ist geil. Jetzt feiere ich es doch wieder. Jetzt die haben sich wirklich gut gerettet.
Warte mal, The Expanse, war das die Space-Serie, wo... Ich rede jetzt nur von der ersten Folge, ne? Deswegen kleiner Mini-Spoiler, aber da kannst du mir vielleicht weiterhelfen. Ist das, wo irgendein vermisstes Mädchen von einem Weltraumdetektiv gesucht wird?
Ja, das passiert am Anfang. Später dann geht das nochmal in ganz andere Richtungen, aber...
Dann weiß ich auch, warum ich The Expanse abgeholt habe. Das ist die erste Sci-Fi-Serie, die darauf eingegangen ist, dass... zweisame Aktivitäten in der Schwerelosigkeit.
Ja, also
das ist das erste, was man in der Serie sieht. Leute, die halt auf einer Raumstation Sex haben.
Das in der Schwerelosigkeit. Das zieht sich auch durch. Also das passiert öfter mal.
Ja, aber ohne Scheiß. Das ist doch, also in der Schwerelosigkeit, das stelle ich mir interessant vor.
Ja, auf jeden Fall.
Weil diese Schwerkraft, oder wahlweise auch der Platz, den man in einem Bett hat, ja schon diverse Limitationen mit sich bringt.
Ich sag immer, im Weltraum, da gilt dann halt nur die Anziehungskraft zwischen den beiden Körpern. Da kommt's dann da drauf an. Da macht die Schwerkraft nichts mehr.
Eine Space-Saber, der es wenig Sex bis gar keinen Sex gibt, ist Star Trek.
Warte mal kurz, wenig Sex, du hast offensichtlich nie Star Trek geguckt, da geht sehr viel um Sex.
Ja, aber nicht so eindeutig und nicht so spicy.
Sehr eindeutig, nee. Und sehr oft. Also in keiner anderen Serie hatten so viele, glaube ich, so viele unterschiedliche Alien-Rassen und Roboter, also, und Androiden. Und
Captain Kirk alles. Hat immer sein Gespusi gehabt auf irgendeinem Planeten, die dann meistens irgendwie gestorben ist. Aber man sieht die nicht Vögeln.
Das stimmt, man sieht die selten Vögeln. Man sieht mal, Küsse sieht man öfter. Es wird sehr, sehr viel impliziert. Sehr, sehr viel. Ich habe ja jetzt erstmal all die ganzen Star Trek-Serien nochmal gerewatcht. Und es ist wirklich unheimlich, wie oft Sex ein Thema ist. Das ist fast zur Hälfte, würde ich sagen, in Star Trek geht es nur sexuelle Aktivitäten. Nein, natürlich nicht. Aber es kommt schon oft vor. Und oft sind es auch diese Sachen, die noch so familienfreundlich formuliert sind. Aber jetzt, wenn man erwachsen ist, merkt man so, ist damit gemeint. Okay. Das meinte der Riker also damit. Jetzt verstehe ich. Star Trek, was ach genau, Star Trek Resurgence.
Genau, ich wollte eine schöne Überleitung bauen und habe sie verkackt.
Alles gut. Ist letztendlich auch ein Adventure, wo man so, wie bei den Telltale-Spielen, soweit ich das aus den Trailern heraussehen konnte, wo man einfach eine Entscheidung trifft, dann gibt's eine Story, die Grafik ist nicht atemberaubend, ist im Star Trek-Universum. Es hat mich aber auch nicht umgehauen. Ich habe jetzt nicht so gedacht, ach geil, das sieht gut aus, da will ich eintauchen in diese Welt. Deswegen, ganz ehrlich, wenn ihr euch entscheiden müsst, steckt ihr da eure Zeit rein oder schaut Star Trek The Lower Decks, ist vermutlich Star Trek The Lower Decks auf Amazon aktuell die bessere Wahl.
Schleichwerbung?
Nee.
Ja gut, wir werden ja nicht bezahlt.
Nee, wir werden nicht bezahlt von Amazon aktuell. Noch nicht. Amazon, hey Bezos.
Ja, Jeff, es geht ab.
Es geht.
Gut. Final Space, auch eine super Space.
Final Space, auch, ja, wirklich. Definitiv. Auf Netflix. Seht ihr, jetzt auf haben Netflix. Wir alles ausgeglichen.
Ah, okay. 2 Spiele haben wir noch auf unserer Liste. Wir haben noch ein Star Trek Spiel. Star Trek Resurgence.
Das war das gerade.
Star Trek Eclipse.
Star Wars Eclipse.
Star Wars?
Johannes kommt immer ein bisschen durcheinander bei Star Trek und Star Wars.
Ich muss gerade auch sagen, wir haben diese Episode kommt wieder ofenfrisch am selben Tag aus dem Podcast-Ofen. Und ich bin gerade erst aus dem Bett geplumpst.
Versprich mal nicht, dass sie am selben Tag kommt. Vielleicht dauert es ein paar Tage, bis wir sie hochladen.
Okay, dann bin ich zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade erst aufgestanden und noch ein bisschen verballert vom Vorabend. Wir hatten gestern Spieleabend und da habe ich auch das ein oder andere Bierchen genossen. Ich habe übrigens dein Rauchbier komplett ausgetrunken. Ich fand's dann auf Dauer, wenn denn der erste Bacon-Geschmack weg ist. Das ist halt wirklich dieses... Felix hat gestern zum Spieleabend ein Bier... Kleiner Themenexkurs, bevor wir noch kurz sagen, dass Elder Scrolls 6 irgendwann kommt. Elder Scrolls 6 kommt irgendwann. Felix hat gestern zum Spieleabend ein Rauchbier mitgebracht und das hast du aufgemacht und es riecht erstmal nur nach Bacon.
Ja, es ist, ich hatte zwei Versionen sogar. Die du hattest, die war eher so ein bisschen baconig. Meine hat nur nach Rauch gerochen. Einfach nur, ich habe das Bier aufgemacht und dann, wow, what the fuck? Und es hat auch nach Rauch geschmeckt sehr. Ja. Ist gewöhnungsbedürftig, aber man muss ja immer mal ein bisschen experimentieren. So, aber jetzt zu Star Wars Eclipse. Ja. Und zwar gab's da auch bisher nur einen Trailer von, wo irgendeine Alienrasse auf Trommeln schlägt und man weiß eigentlich gar nichts über das Spiel so wirklich.
Im Endeffekt ist es so ein Rhythmusspiel, wo du auf Trommeln schlägst.
Das wäre geil. Nee. Solange wir da jetzt noch nicht wirklich mehr wissen, will ich auch noch nicht viel dazu sagen. Also so viel explizite was ist das Gameplay? Was ist das alles? Was für ein Genre überhaupt alles so genau? Um ehrlich zu sein, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich werde jetzt ganz kurz googeln, weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass es dazu schon Informationen gab, welches Genre das zumindest war. Aber aus dem Trailer konnte man das halt echt, es war einfach nur ein reiner Render-Trailer mit sehr vielen Szenen, sah sehr geil aus, sehr stimmungsvoll. Man sieht verschiedene Alien-Rassen auf verschiedenen Planeten. Aber was genau das für ein Genre ist, das muss ich tatsächlich jetzt nochmal kurz on the fly recherchieren. Weil Johannes hat mich erst, als wir dann nochmal die Liste zusammen durchgegangen sind, ist mir das erst nochmal ins Auge gesprungen und dann ist mir erst wieder eingefallen, ach, warte mal kurz.
Moment mal, da war ja was.
Ein Action-Adventure. Ein Action-Adventure. Und zwar, wo man mehrere Charaktere spielt und es spielt in der High Republic Era. Das bedeutet, es spielt vor Episode 1, 2 und 3 noch, weit davor. Und die Republik der Planeten hat quasi gerade ihre Hochzeit. Die Yetis sind am Stissel in voller Mannstärke und alles scheint ganz toll zu sein. Aber offenbar Eclipse, hört man ja schon raus, da ist was im Argen, da liegt was im Argen. Ja, also ich bin gespannt. Ich denke, das wird einfach cool.
Denkst du, da ist Spock mit dabei?
Vermutlich ist da Spock mit dabei. Übrigens, bei Star Trek Resurgence ist Spock mit dabei.
Und Dumbledore auch?
Dumbledore vermutlich auch, ja.
Und was ist mit Kevin?
Wer ist Kevin?
Von Final Space.
Der Roboter aus Final Space.
Der Geisteskrankheitsvermeidungsgefährte.
Der ist als Obi-Wan gecastet. Aber jetzt nicht in Star Wars Eclipse, das spielt ja wie gesagt davor. Der spielt aber Obi-Wan in der Obi-Wan-Serie, die kommt dann auf Disney Plus noch dieses Jahr. Oh. Es ist lustig, nur kurz, um mal... Disney macht ja jetzt eine Menge Serien und so weiter. Nochmal rund um Star Wars. Und die sind zum Teil auch zum Großteil ziemlich gut und so, machen Spaß. So, sind nicht perfekt, auf gar keinen Fall, aber aus irgendeinem Grund spielen die alle auf Tatooine. Alle auf einem Wüstenplaneten. Die Star Wars Galaxie ist so groß und in The Mandalorian geht's ja zum Glück auch mal auf andere Planeten. Aber trotzdem ist in The Mandalorian lange Zeit Tatooine-Thema. Dann Rey in den Star Wars Filmen landet zum Schluss wieder auf Tatooine, wo auch Luke herkommt. Das heißt, man kannte den natürlich auch vorher schon, den Planeten, was ja auch cool ist. In The Book of Boba Fett, die jetzt rauskam oder immer noch am rauskommen ist zur Zeitnahme der Aufnahme gerade, das spielt auch ausschließlich auf Tatooine bisher. Und dann kommt die Obi-Wan Serie, die zu der Ära spielt, wo Obi-Wan auf Tatooine ist. Das heißt, man ist die ganze Zeit auf dem Wüstenplaneten, wo basically nichts ist, außer ein paar Tuskenräuber und ein paar Städte und Korruption. Das ist es.
Hat Disney vielleicht nur das Geld gehabt, ein Set zu bauen?
Ja, die haben halt das Set und ist alles fertig und die ganzen Kostüme und in dem Reason sie das jetzt. Was ja nicht schlimm ist, so wenn die Story gut ist und so, meinetwegen, meine Güte. Ich hoffe aber, dass die Obi-Wan-Serie auch mal einen Exkurs auf andere Planeten macht, wenigstens. Vielleicht macht das die Boba Fett-Serie ja auch noch. Gut, ja, wollte ich nur als kleinen Funfact mal anmerken. Tja, und jetzt, weil du versprochen hast, dass wir danach nochmal zu Elder Scrolls 6 kommen. Ja, Elder Scrolls 6 kommt vielleicht, vielleicht auch nicht.
Ja, genau das.
Übrigens auch via Star Wars Eclipse. Keine Ahnung, wann das kommt.
Ja, also Star Wars Eclipse, Star Trek Resurgence und The Elder Scrolls 6 haben nicht mal die Bestätigung, ob sie überhaupt 2022 kommen.
Aber die Vermutung. Ja. Ich freue mich auch auf Elder Scrolls 6. Aber um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass das im selben Jahr kommt wie Starfield.
Kann ich nicht vorstellen. Vor allem Elder Scrolls 6 ist jetzt auch schon wieder ziemlich lange bekannt, dass es kommt irgendwann.
Ja, aber da haben sie auch noch gesagt, das ist ja Jahre noch weg.
Ja, eben. Also so, ja, man kann halt jedes Jahr darauf hoffen, dass es kommt, aber die werden schon früh genug ein Release-Datum raushauen oder wenigstens einen Release-Zeitraum.
Und jetzt bitte erstmal ein bisschen Gameplay-Material zu Starfield.
Ja.
Jetzt ist die Frage, freue ich mich mehr auf Starfield oder auf Kerbal Space Program 2? Und ich weiß, Kerbal Space Program 2 wird vermutlich ziemlich gut werden, aber ich freue mich tatsächlich mehr auf Starfield, weil ich glaube, da tauche ich mehr in der Welt ein.
Das ist dein Go-To-Spiel für 2022,
das
Spiel, wo du dich am meisten drauf freust?
Ich glaube schon. Es ist schwierig, weil bei Kerbal Space Program 2 bin ich mir so sicher, dass ich da so viele Stunden reinstecken werde, dass es mir so viel Spaß machen wird. Da denke ich mir so, das wird relativ sicher Spaß machen und gut sein. Und da werde ich sagen, aber ich glaube, mehr eintauchen und mehr gehypt, oder ich sag mal, wo sich mehr Mystik so drum bildet für mich, mehr Aufregung, mehr, was ist das? Ich will's greifen, ich will reintauchen, ich will diese Welt erleben. Das ist Starfield, glaube ich, für mich.
Kerbal Space Program überhaupt eine Story?
Es hat so ein paar lustige Bits und Pieces hier und da, so ein paar Texte und so weiter, aber so wirklich eine Storyline gibt's nicht. Es ist ja eine Weltraum-Agency-Simulation, mehr oder weniger, wo man Raumschiffe baut, das geht halt darum. Aber damit habe ich nie ein Problem, weil ich mache mir die Story einfach selbst.
Ja, stimmt.
So, und was ist bei dir der Titel? Saints Row, natürlich.
Tatsächlich nicht. Ich bin bei Saints Row zu skeptisch, als dass ich da ultra drauf gehypt wäre, weil Saints Row 4 fand ich noch geil, aber das hat schon viele Fans verloren. Und Saints Row Get Out of Hell, ich hab's nicht geschafft. Ich hab's zweimal angespielt und fand's einfach so frustrierend anders und frustrierend, ich will nicht sagen scheiße, aber es hat mich halt überhaupt nicht abgeholt. Und jetzt bin ich halt vorsichtig, weil es halt so aussieht, wie als würden die beim neuen Saints Row, wie gesagt, die gehen auf das alte, die gehen auf Saints Row 3, aber halt auch irgendwie so, ja, das kennt man alles schon und das sieht auch so aus, als würden sie die Assets von Saints Row 3 teilweise einfach nochmal benutzen. Die Grafik ist jetzt nicht so ultra Porno, die Charaktere wirken viel zu, yo, voll cool, krass, Bro, Digga, wie bei Watch Dogs zum Beispiel. Da hoffe ich, dass sie das da halt einfach nicht übertreiben und ich habe nicht einen Charakter aus dem Saints Row-Universum wiedererkannt. Ich habe keinen gesehen. Wo ist Simos? Wo ist Oleg? Wo ist Shondi? Wo sind die ganzen geilen Charaktere? Das ist.
Ja. Aber worauf freust du dich denn jetzt?
Two Point Campus ist mein primäres Hype-Game für 2022.
Wäre mein zweiter Tipp gewesen. Sehr schön. Ja, Johannes, dann empfehlen wir aber mal Sachen, die es schon gibt, würde ich sagen, noch zum Abschluss, oder?
Ja, definitiv. Soll ich anfangen oder möchtest du das machen?
Fang du an.
Ich fange gerne an. Wie wir heute schon im Podcast gemerkt haben, kann das Leben sehr stressig sein. Und man muss gucken,
wie haben wir das gemerkt?
Ja, wir mussten ja ganz schnell durch die Themen durch.
Okay, ja.
Und man hat halt manchmal einfach keine Zeit zum Entspannen. Man findet keine Zeit zum Entspannen. Deswegen empfehle ich heute No Time to Relax, ein Spiel, das euch sehr stressen wird und aber auch gleichzeitig sehr witzig ist. Und zwar ist das, es ist wie eine Art Brettspiel, auch wenn man es nicht als Brettspiel wirklich, aber es wirkt so ein bisschen wie so ein Gesellschaftsspiel. Man spielt das zusammen mit seinen Kumpels und da geht's quasi darum, man hat einen Charakter, man hat jedes Mal eine Woche Zeit in seinem Zug und muss quasi in dieser Woche das Leben von dem Charakter so ein bisschen auf die Reihe kriegen. Man kann studieren, man kann sich einen Job suchen, man muss essen, muss gucken, dass man immer genug Kleidung hat, muss seine Miete bezahlen und so weiter.
Das klingt
und so
wie fort. Mein Leben, hä?
Ja, aber das Geile an diesem Game ist, und jetzt kommen wir zum Twist, was das Spiel so interessant macht. Es ist halt einfach unfassbar witzig. Es hat einen sehr, sehr coolen Artstyle. Das ist von den Machern von Ultimate Chicken Horse. Wenn ihr das was sagt. Es hat sehr viele lustige Random Events, ganz viele dumme Witze an allen möglichen Ecken und Enden. Also Dr. Elo Muskel, der dich auf eine Raumfahrt ins Weltall einlädt zum Beispiel. Es ist einfach total dämlich und ich kann es sehr weiterempfehlen, vor allem, weil man halt im Spielverlauf natürlich auch immer so ein bisschen konkurriert. Man kann dann so Einstellungen treffen wie, es gibt jeden Job nur einmal. Wenn man gewisse Jobs haben muss, muss man aber vorher erstmal studieren. Man kann Gebäude schließen, man kann anderen Leuten dann ziemlich auf den Keks gehen.
Aber warte mal, habe ich das richtig verstanden? Man spielt das mit realen Spielern?
Ja.
Du brauchst Multiplayer, lokal, online?
Sowohl als auch. Du musst halt immer jemanden finden, der mit dir spielt. Ich habe es bisher mit maximum 4 Personen gespielt. Das ist auch die maximale Spieleranzahl, also 1 bis 4 Spieler. Alleine macht's halt. Würdest du quasi nur einen Highscore jagen. Ich weiß gar nicht, ob man es überhaupt alleine spielen kann. Mhm. Kann ich auf jeden Fall sehr weiterempfehlen. Ist ein sehr, sehr schöner. Ich würde es schon fast als Partykracher bezeichnen.
Partykracher. Mhm. Nice, ja.
Und wenn du dir da einen Überblick verschaffen willst, wie das Ganze aussieht und wie man sich da gegenseitig an den Kragen gehen kann, Pete's Meat hat dazu einige Folgen aufgenommen. So bin ich
auf das Spiel gekommen. Okay, na doch, das hört sich geil an. Wie Spiel des Lebens, nur kompetitiver.
Ja, also wie Spiel des Lebens mit mehr Witz und Charme.
Und Cartoon. Sehr gut, sehr gut. Ja, dann bleiben wir doch bei Multiplayer-Spielen, die zusammen einfach viel mehr Spaß machen. Und zwar Star Trek Bridge Crew. Ein VR-Spiel, denn man kann es tatsächlich mittlerweile auch einfach ohne VR spielen. Also du kannst es mit Leuten zusammenspielen, die kein VR-Gerät haben. Falls ihr jemanden im Freundeskreis habt zum Beispiel, der es nicht hat. Es macht am meisten Spaß mit Leuten online, wenn man einfach wirklich in VR auch interagiert. Es macht in VR am meisten Spaß. Man redet miteinander über Voice-Chat und steuert einfach ein Raumschiff. Das ist es. Man sitzt auf der Brücke zu viert und steuert ein Raumschiff. Und das macht Spaß, man interagiert, es gibt unterschiedliche Rollen, die man ausfüllen muss. Ob man jetzt Steuermann ist, an den Waffen sitzt oder mit Engineering irgendwie Energie verteilt oder man Captain ist und dann so ein bisschen delegiert und den Gesamtüberblick über die Situation hat. Das sind so die Rollen und dann steuert man einfach dieses Raumschiff nach Möglichkeit nicht in Feinde rein, um zu explodieren, sondern man schafft es irgendwie, ja, alles da am Laufen zu halten, Kämpfe zu bestreiten, Rettungsmissionen durchzuführen, auf Sachen zu scannen und so weiter. Es ist nicht das komplexeste Spiel, aber einfach durch den Fakt, dass es in VR ist, macht's relativ viel Spaß. Und es ist so ein bisschen, Bridge Commander hatte ich ja schon mal empfohlen, es ist wie eine abgespeckte Version von Bridge Commander, die dafür aber für VR optimiert ist so und modernisiert auch im Generellen. Und es gibt 2 Raumschiffe standardmäßig, 1 relativ modern, das bedeutet, man hat so ganz viele Touch-Paneele und so weiter und man hat ziemlich viele gute Anzeigen. Es gibt aber auch die Oldschool Enterprise, die NC-1701A müsste das sein, die quasi nur so bunte Knöpfe hat.
Dieses 80er-Jahre-Sci-Fi, ja, mit diesen grauen Plastikpanelen.
Genau, mit den ganz vielen bunten leuchtenden Knöpfen. Und man muss diese bunten leuchtenden Knöpfe, die ohne Beschriftung sind, benutzen, um das Raumschiff zu steuern. Geil. Und das ist schon wieder, man kann sich anzeigen lassen immer mal zwischendurch, was die einzelnen Knöpfe machen, aber man, weil es auch jetzt nicht unendlich viele Kontrollen gibt, lernt man dann relativ schnell, was macht. Und das ist dann irgendwie lustig, wenn alle auf dieser Brücke sitzen und man hat diesen Bildschirm vor sich, wo halt man was sieht, der Captain entscheidet, was da drauf zu sehen ist und dann kriegt man die Anweisung, irgendwie Energie darin umzuleiten und man drückt diese bunten Knöpfe und es sieht so aus, als ob man nur random irgendwo drauf drückt, aber irgendwie macht das Schiff das, was es machen soll und fliegt dahin, wo es hinfliegen soll. Und mit einem DLC gibt's sogar die Brücke auch von der NCC 1701D, das ist die Enterprise D, die quasi von Picard geflogen wird in The Next Generation. Und die ist ein bisschen moderner, die hat meiner Meinung nach die beste Aufteilung von Aufgaben, von User Interfaces und so weiter. Damit kann man irgendwie am geilsten Sachen machen.
Und ich denke mal, das ist auch mehr dann für das Spiel optimiert, das andere ist mehr so ein Fanservice.
Nee, ja, stimmt. Nee, das ist einfach der Hardcore-Modus. Die haben auch, alle Schiffe haben auch eine leicht unterschiedliche Fähigkeiten und Fokus, zum Beispiel die Aegis, das ist das quasi das Hauptschiff, darum zentriert sich das Spiel quasi, und die hat einen Stealth-Modus zum Beispiel. Mhm. Und ja, dann gibt's verschiedene Missionen, Story-Missionen, sowohl wie auch Endless-Modus, wo man dann die Sachen halt Missionen macht. Und das Spiel lebt wirklich am meisten davon, dass man untereinander agiert und einfach Spaß hat. Und es ist auch sehr lustig. Es kann sehr lustig sein. Captain, wir haben hier die Energie verloren. Machen Sie das aus. Und dann versucht man das. Es ist ein Spaß zusammen. Man kann das auch ernsthaft spielen. Oder man spielt es alleine. Und das ging mal mit Sprachsteuerung. Die ist aber inzwischen nicht mehr unterstützt. Das heißt, jetzt macht man alles nur noch, wenn man es alleine spielt, in der Kapitänsrolle mit Knöpfen und sagt halt den Leuten, was sie tun sollen. Das ist nicht mehr ganz so geil, aber so grundsätzlich funktioniert auch das. Und ich glaube, wenn man schon mal auf der Brücke irgendwie dienen wollte von einer Enterprise oder generell von einem Raumschiff im Star Trek-Universum, das ist halt so das, was einen vom Feeling her am meisten dranbringt, glaube ich.
Ich stelle mir das dann nur witzig vor, wenn du dann da sitzt mit deinem VR-Headset auf und dann mit dem Star Trek-Computer sprechen möchtest und dann aber deine Alexa angeht.
Ja, stimmt. Das wäre halt lustig, ja. Mit dem Computer kann man leider nicht reden. Das wäre aber sehr lustig. Ja, wie gesagt, ne, diese Sprachsteuerung, die ging mal eine Weile, aber dieser Service wurde leider abgeschaltet.
Weil er nicht funktioniert hat, weil er nicht genutzt wurde?
Der hat funktioniert, aber vermutlich war er zu teuer, es war nur experimentell, was weiß ich. Ja, leider ist das nicht mehr verfügbar. Aber wenn ihr eine Freundesgruppe habt, es macht so Spaß, es macht wirklich Spaß. Die müssen nicht mal Star Trek-Fans sein, weil es ist einfach, die Interfaces und so weiter funktionieren gut, es ist einfach ein schönes Erlebnis. Tja, so viel dazu. Wupp, wupp. Das war unsere vollgepackte, bis oben hin vollgepackte Episode voll verpixelt für euch heute. Schreibt uns gerne an mail@vollverpixelt.de für Anmerkungen, Themenvorschläge, Fragen oder einfach nur Lob.
Gebt uns Likes, grüne Herzchen, Sternchen, je nachdem, auf welcher Podcast-Plattform ihr euch bewegt. Ihr könnt natürlich auch gerne diverse Podcast-Plattformen abklappern und überall positive Bewertungen verteilen. Da freuen wir uns natürlich noch mehr.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir sind dann der Weltherrschaft einen Schritt näher. Auf jeden
Fall. Ich find's gut, dass jeder Podcast das Ziel Weltherrschaft offensichtlich hat.
Ja, aber wir setzen es wirklich um.
Tun wir das?
Ja.
Ich möchte mich von Johannes seinen Aussagen bezüglich Weltherrschaft distanzieren.
Ja, mein Gott, mir reicht auch das ganze Sonnensystem.
Finde ich besser.
Ist okay. Weißt du was? Wir scheißen auf die Weltherrschaft. Wir pachten ein, wir klauen einfach die Sonne, die gehört an uns. Uns gehört die Sonne und jeder Planet muss uns die müssen uns eine Gebühr bezahlen für unser Licht.
Ja, Nutzungsgebühr. Wir bauen eine Dyson-Sphäre um die Sonne und wenn jemand nicht zahlt, kriegt er halt keine Sonne ab.
Ja. So einfach funktioniert das.
Das ist toll. Sehr gut, da habt ihr unsere Pläne gehört, also bitte nicht klauen und ja.
Dyson-Sphäre, auch ein geiles Base-Spiel.
Ja.
Ja, so viel zu dem Thema. Abmoderation, unnötig in die Länge ziehen.
Nö, das ist gar nicht unnötig. Also, wir auf Wiedersehen.
Tschüss.